Ups. Jetzt. Wie ist es denn da? So habe ich meine Predigt heute getauft. Und die Frage die bezieht sich natürlich auf unser Thema, das wir im Moment haben: Himmel und Hölle. Wie ist es denn da? Und ich muss gerade zum Anfang sagen, ich kann die Frage nicht mit genug Detail beantworten. Also mal eigentlich, ich glaube, ich kann sie mit genug Detail beantworten, aber nicht mit dem Detailreichtum, wo man sich vielleicht hier und da würde wünschen. Wenn du mich zum Beispiel fragst, Michael, wie sieht es denn in deinem Zimmer aus? Dann könnte ich dir ziemlich genau sagen, ja, da steht das Bett, dort steht der Schrank, da steht irgendetwas. Ich kann dir sogar sagen, wo das der Boden wärmer oder kälter ist, weil unten die Heizelemente im Boden verleiht sind. Oder ich kann dir sagen, in welchen Ecken sich der Staub besonders hartnäckig sammelt, bevor man den Staub sogar mal vornehmen. Aber genau diese Details, die fehlen uns meiner Meinung nach, wenn es um Himmel und Hölle geht. Es gibt Menschen, die haben sogenannte Nahtoderlebnisse. Das heisst, die sind, klinisch tot oder irgendwie so und werden dann irgendwie wieder reanimiert. Ich bin überzeugt, das sind zum Teil wirklich Wunder, die passieren. Und dann erzählen die, dass sie Gott gesehen haben und dass sie den Himmel gesehen haben oder die Hölle gesehen haben und so. Und mir ist jetzt wichtig, ich möchte da nicht irgendwie denen ein Erlebnis absprechen. Ich bin überzeugt, die haben das Erlebnis gemacht. Aber das, was sie beschreiben, das ist ja immer noch in dem Rahmen von unserem Verstand, wo wir nachvollziehen können, wo wir verstehen können, wo wir erfassen können. Und darum glaube ich, sie haben das erlebt und gesehen, was sie erlebt und gesehen haben. Aber es ist nicht das Endgültige, wie Himmel und Hölle wirklich beschaffen ist, weil sie ja noch leben. Und ich glaube, das, was wird kommen, ist mit unserem momentan menschlichen Verstand nicht so ganz zu erfassen. Im 2. Korinther 12, Vers 1 bis 4. Dort sagt der Paulus, er erzählt von einem Mann, wo er sagt, der ist im Himmel gewesen, der ist, oder er, in seinen Worten, er ist ins Paradies entrückt worden. Und man vermutet, dass er eigentlich von sich selber redet, aber dass er das einfach so nicht will sagen. Und im Vers 4 sagt er, aber ich weiß, dass ich ins Paradies versetzt wurde und erstaunliche Dinge hörte, die sich nicht in Worte fassen lassen. Der Paulus hat irgendetwas von dieser himmlischen Realität gesehen. Und sein Kommentar dazu ist, ich finde kein Wort, um das zu beschreiben, was ich gesehen habe. Mir fehlen einfach die Worte, ich kann es nicht ausdrücken, es geht nicht. Ich glaube, es gibt aber durchaus die Möglichkeit, oder es gibt einen Vorgeschmack, so eine Art Vorgeschmack auf die Realitäten, die werden kommen. Ich habe eine Frage. Hast du schon mal eine Arbeit angefangen, zum Beispiel für das Studium oder für die Ausbildung, einen Aufsatz müssen schreiben, mehrseitigen? Oder du hast irgendwie, vielleicht bist du in einer Matheprüfung gehockt und hast müssen Rechnung lösen, so mit Lösungsweg und Formeln schreiben und dem ganzen Quark, ich habe das gehasst. Oder du hast ein wichtiges Projekt anvertraut bekommen beim Arbeiten. Oder du hast etwas basteln oder etwas bauen mit einem bestimmten Ziel. Und dann hast du ganz viele Stunden in das investiert, hast dir Mühe gegeben. Und so, wo du in die Schlussgerade einbeugst, merkst du, alles Quatsch. Du kannst alles wegwerfen. Es ist alles nichts wert. Die Aufgabenstellung vom Aufsatz von deinem Paper nicht erreicht. Die Rechnung ist mittlerweile 10 A4 Seiten lang und es ist immer noch genau gleich falsch wie bei deinem ersten Versuch. Oder das, was du bastelt hast, es dient dem Zweck nicht, für den du es gemacht hast. Und du hast Stunden investiert. Wenn dir das schon mal passiert ist, dann weißt du vielleicht, wie einem das anschießt. Also für einen Frust, den man da hat, weil du hast etwas geschaffen, wo du viel Zeit investiert hast und es ist da wichtig. Irgendwie ist es da wichtig, selbst wenn es Quatsch ist, aber es ist da wichtig, weil du hast Zeit investiert. Und es reut dich, um es einfach wegwerfen, aber du kannst nichts anderes machen. Also du kannst es schon behalten, aber es bringt nichts, es taugt zu nichts. Machen wir den Rahmen ein bisschen grösser. Vielleicht hast ist das eine Abschlussarbeit gewesen, die du hast müssen schreiben für irgendetwas? Oder ein grosses Projekt beim Arbeiten, wo der Chef zu dir kam und gesagt hat, lass mal, das gebe ich meinem besten Mann, meiner besten Frau. Und du hast dich investiert, du hast Nachforschungen angestellt, du hast andere Termine abgesagt, damit du das gut kannst machen, was da von dir verlangt wird. Und du hast intensivst Stunde um Stunde an dem gearbeitet und am Schluss merkst, du hast es völlig vergiegt. Ich setze noch einen oben drauf. Du kommst auch keine zweite Chance über. Das war irgendeine Aufgabe, die du gehabt hast, wo so once in a lifetime, die Chance kriegst du einmal in deinem Leben und dann nie wieder. Was passiert mit einem in so einem Moment? Vielleicht reut es dich in erster Linie einfach mal. Du empfindest Reue, weil du hast Zeit verschwendet. Oder vielleicht bist du frustriert, weil du so viel Zeit in etwas investiert hast, wo jetzt einfach für Katze ist. Oder du bist hässig, das ist logisch, oder? Eben, weil du es erst jetzt gemerkt hast vielleicht, dass es nicht wert ist. Du bist traurig. Weißt du was? Es ist völlig egal, wie du reagierst. Du kannst brüllen, du kannst schreien, du kannst ausrasten, du kannst Zeug durch die Gegend werfen, du kannst probieren, davon zu laufen. Es ändert sich nichts. Es ist immer noch vergiegen, was du gemacht hast. Game over, fertig. Schön deprimierend, oder? Ich behaupte, das Szenario, das ist ein Bild für die Verlorenheit, ein Bild für das, was es bedeutet, von Gott getrennt zu sein, ein Bild für das, wo wir unter Hölle stehen. Ich möchte gerne auf eine Bibelstelle eingehen, wo Jesus selber über die Hölle redet. Das ist Markus 43 bis 48. Und das ist keine einfache Stelle. Ich glaube, die kann man sehr gut, sehr falsch verstehen. Wenn deine Hand dich zum Bösen verführt, dann hack sie ab. Es ist besser, mit nur einer Hand in den Himmel einzugehen, als mit zwei Händen ins ewige Feuer der Hölle zu kommen. Wenn dein Fuß dich zum Bösen verführt, dann hack ihn ab. Es ist besser, mit nur einem Fuß in den Himmel einzugehen, als mit zwei Füßen in die Hölle geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dich zum Bösen verführt, reiß es aus. Es ist besser, halb blind in das Reich Gottes einzugehen, als zwei Augen zu haben und in die Hölle geworfen zu werden, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Jetzt mal ganz wichtig. Das ist kein Aufruf zur Selbstverstümmelung. Weil genau das kann man natürlich darunter verstehen. Okay? Die Bibel sagt, unser Körper ist ein Tempel vom Heiligen Geist. Gott hat uns geschaffen mit unserem Körper und über seiner Schöpfung hat er gesagt, es ist sehr gut. Und ich glaube, so sollen wir unseren Körper behandeln. Ich glaube, was Jesus da will darstellen, auf sehr krasse Art und Weise, ist, dass er sagt, es ist alles besser, als an dem Ort oder in dem Zustand zu landen, wo wir als Hölle bezeichnen. Ich möchte gerne den Begriff Hölle ein bisschen genauer anschauen. Die Bibel braucht verschiedene Begriffe, die auf Deutsch sehr oft übersetzt werden als Hölle oder Totenreich oder so. Es gibt verschiedenste Wörter, die Bibel da braucht. Wenn dich das interessiert, dann kann ich dir die Predigt von Stefan von heute Morgen ans Herz legen. Er hat sich intensiver mit dem auseinandergesetzt. Nicht nur mit dem Begriff für die Hölle, sondern auch für den Himmel. Ich möchte heute auf eine einzige Stelle eingehen. Und das ist eben das Wort, was Jesus da braucht. Und das Wort ist Gehenna. Gehenna ist eine Ableitung von Gehinnom und das bedeutet Hinnomtal. Das Hinnomtal war ein Tal, das hat sich ein bisschen außerhalb von Jerusalem befunden. Man streitet sich, ist es im Westen oder im Osten gewesen, ist für uns jetzt nicht so wichtig. Das Tal hatte eine bestimmte Eigenschaft gehabt. Und zwar war das so die städtische Mülldeponie gewesen. Also man hat den ganzen Müll aus der Stadt und alle Kadaver, alle toten Tiere und was man sonst noch hatte, hat man in das Hinnomtal gebracht und das hat man angezündet. Also das heisst, dort hat permanent Feuer brennt. Es hat sicher keine so Gummireifen gehabt, das ist jetzt einfach das Bild. Aber irgendwie habe ich gedacht, die Bilder veranschaulichen jetzt noch einigermaßen gut. Das ist ein riesiger Müllberg. Und der brennt die ganze Zeit, weil Verbrennen ist die einfachste Art, um den Müll zu entsorgen. Macht das nicht im Garten mit euren alten Autoreifen, aber die haben auch noch keine Reifen gehabt. Und es ist logisch, so einen Ort, der lockt er riesig viel Ungeziefer an. Es stinkt grausam. Aasfresser suchen irgendwie in dem Müll noch etwas Essbarem. Was uns passiert, wenn wir die Stelle lesen, wenn wir Hölle lesen, wenn wir das Wort Hölle lesen und das, was Jesus sagt, dann ist es möglich, dass bei uns so etwa das ankommt. Dass Jesus sagt, besser du haust dir deine Hand oder deinen Fuß oder was auch immer ab, als dass du ins Höllenfeuer geworfen wirst. Wir haben ein mystisch verklärtes Bild von dem Wort Hölle. Also das heisst, wir haben durch Kirchengeschichte und so weiter und so fort, wir haben eine Vorstellung davon, was hinter dem Wort Hölle steckt. Das ist irgendwie so der Ort, der düstere Ort, wo der Teufel regiert und dich mit Gottes Mandat darf in Ewigkeit verbrennen und quälen. Irgendwas in die Richtung. Zu der Zeit, wo Jesus das gesagt hat, hat das Bild nicht existiert. Die Vorstellung hat es nicht gegeben. Von dieser Hölle, die brennt, etc. etc. Und wo quasi die Folterkammer Gottes, die Idee hat es nicht gegeben. Was aber die Menschen, wo Jesus da zu ihnen geredet hat, was die wahrscheinlich verstanden haben, ist ungefähr das. Wenn du deinen Lebensweg von der Sünde, Sünde heisst Trennung von Gott, wenn du deinen Lebensweg von der Sünde weiterlebst, dann landet dein ganzes Leben, alles, was du tun hast, alles, was du erreicht hast, alles, was dir wichtig ist, landet am Schluss da. Es landet auf dem Müll. Es wird vergehen, es wird verbrennen, es wird keinen Bestand haben. Du und dein Leben, ihr landet in der ewigen Sinnlosigkeit und Vergessenheit. Vielleicht erinnert ihr euch, das ist auch nicht so lange her, ich habe vorher das kleine Szenario von unseren inneren Augen gezeichnet, du hast irgendeinen grossen Auftrag und du hast es völlig versemmelt und du kriegst keine zweite Chance. Und wie man sich echt dann fühlt, wenn einem das passiert. Wenn du mich fragen würdest, wie ist es in der Hölle, dann würde ich sagen, die Hölle ist der Ort oder Zustand, ich bin nicht so davon überzeugt, dass der Ort das Entscheidendste ist, aber die Hölle ist der Ort oder der Zustand, wo uns schmerzlich bewusst ist, dass alles, was wir in unserem Leben gemacht haben, völliger Quark war. In dem einzigen Leben, das wir haben. Wir haben nur das Leben, das wir jetzt haben. Wir haben kein zweites Leben in dem Sinn, das wir so verbringen können. Jetzt ist der Moment. Die Hölle ist der Ort oder Zustand, wo uns schmerzlich bewusst wird, dass Gott einen genialen Plan, eine geniale Bestimmung in unser Leben hineingelegt hätte. Und dass er uns seine ganze Liebe und Zuwendung hätte wollen schenken. Und wir haben nichts davon angenommen. Wir wären im Ebenbild Gottes geschaffen gewesen. Und wir haben uns entschieden, zum nicht Ebenbild Gottes zu sein, sondern probiert so aus uns selber raus ein bisschen zu leuchten. Und angesichts von Gottes Herrlichkeit haben wir völlig dabei versagt und uns lächerlich gemacht. Für die, die vor zwei Wochen da waren, vielleicht mögt ihr euch erinnern, was ist das verführerische Versprechen gewesen, wo die Schlange der Eva gemacht hat, wo sie vor dem Baum vor der Erkenntnis gestanden sind. Die Schlange hat gesagt, iss von dieser Frucht und du wirst sein wie Gott. Falsche Unabhängigkeit von dem, was uns geschaffen hat, führt auf den Müll. So. Ich habe genug über die Hölle geredet, glaube ich. Ich habe in meiner ersten Predigt in dieser Serie schon gesagt, ich rede eigentlich nicht so gerne über die Hölle. Jetzt habe ich es gemacht. Der Grund übrigens, warum ich nicht gerne darüber rede, die Hölle ist für mich in einem einfachen drei Schritte abgehandelt. Nach meinem Verständnis. Ich glaube, es gibt einen Ort oder einen Zustand, Hölle. In Jesus Christus hat sie für uns jegliche Relevanz für unser eigenes Leben verloren. Und der dritte Punkt ist, ab dem Moment muss ich nicht wissen, wie es dort ist und warum es dort ist und was dort ist. Das Entscheidende ist, in Jesus Christus ist das Problem der Hölle für uns gelöst. Und dort hört, der Gedankengang hört noch nicht ganz auf dort. Es ist vielleicht recht entscheidend, dass man das anderen Menschen weitergeben. Vielleicht nicht gerade mit, hey, du landest in der Hölle. Das ist immer eine schlechte Idee, um ein Gespräch anzufangen. Aber, ja. Aber dort hört für mich der Gedankengang über die Hölle eigentlich auf. Man kann Stunden und Stunden und Stunden darüber philosophieren, aber ich weiß manchmal nicht so genau, was es bringt. Ich möchte den Rest von der heutigen Predigt mit dem Thema, ich möchte mich am Thema Himmel widmen und vor allem auch ein bisschen dem, was hat das mit uns jetzt zu tun. Weil Himmel und Hölle, das ist so ein Thema, das ist in unseren Köpfen so ein bisschen Zukunftsmusik. Es ist so abgespeichert unter, ja, das kommt dann mal und es ist dann, wie es ist und so. Wie ist es denn im Himmel? Als Kontrast zu dem. Die einfachste Antwort ist, ich weiß es nicht. Aber ich möchte nochmal an das erinnern. Der Paulus hat etwas von dem Himmel gesehen. Und er hat gesagt, ich kann die Herrlichkeit, ich kann die Schönheit, ich kann die Faszination von dem Ort nicht mit Wort beschreiben. Ich finde kein Wort dafür. Wenn mir jemand sagt, Michael, ich weiß nicht genau, wo du hingehst, aber der Ort ist so hammermäßig, super, schön, genial und alle Wörter, die ich jetzt auf der Bühne nicht kann sagen, die das Gleiche ausdrücken, der Ort ist so genial, ich kann es dir nicht mit Wort beschreiben. Wenn das jemand zu mir sagt, will ich grundsätzlich dorthin. Und ich glaube, wenn die Bibel das sagt, dann ist das so. Ich bin letzten Herbst an einer Hochzeit gewesen, von Kollegen von mir. Sonst war es auch ein komisch. Und der Prediger, der die Traupredigt gehalten hat, ist übrigens mein Dozent für das Neues Testament. Da habe ich auch erst herausgefunden, als ich gesehen habe, predigen. Der hat etwas ganz Cooles gesagt. Und zwar hat er so, also hat er so die normalen Sachen gesagt, oder ja, das Brutpaar und so. Und sie möchten jetzt zusammen ihren Lebensweg gehen. Sie möchten zusammen herausfinden, was Gott für eine Bestimmung ihres Lebens geleitet hat. Sie möchten miteinander unterwegs sein. Und dann hat er gesagt, der Hochzeitstag, sagt man ja, sollte so einer der schönsten Tage sein im Leben. Ich weiß, es ist leider nicht immer so, aber es sollte einer der schönsten Tage sein im Leben. Und dann hat er noch gesagt, aber wisst ihr was, ganz egal, wie schön dass der Tag jetzt fürs Brutpaar ist und ganz egal, wie schön ihre Ehe, die darauf folgt, ist, übrigens, Ehe ist etwas Schönes. Einfach, dass ich das noch eingeschoben habe. Ich habe manchmal das Gefühl, so in der Gemeindepolemik, oh Ehe, viel Arbeit, viel Aufwand, viel... Ehe ist etwas Begehrenswertes, okay? Einfach, dass ich das noch gesagt habe. Und dann hat er gesagt, egal wie schön, dass ihr Hochzeitstag und ihr darauf folgende Eheleben ist, wir befinden uns jetzt in dem Moment im Vorgeplänkel, im Prolog, im Vorwort von der genialsten Geschichte, die es jemals gegeben hat. Geschichte von Gott und dem Mensch und der Schöpfung. Wir befinden uns im Moment irgendwie im Vorwort zu dieser Geschichte. Und der Hauptteil, der kommt erst noch. Und das ist der Teil, der so herrlich, so schön und so genial ist, dass wir kein Wort finden, um ihn zu beschreiben. Wie wird es genau sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass man die komischen Vorstellungen von dicken, fußbäckigen Babyengeln mit weißen Flügeln auf weißen Wölkchen, die Harfen spielen, die können wir über Bord werfen. Ich glaube, das ist Quatsch. Also ich weiß es nicht. Vielleicht werde ich staunen, aber ich stelle mir das einfach nicht so spannend vor. Gut, obwohl, wäre vielleicht lustig, um das mal zu sehen. Aber ich glaube eigentlich... Der Jugendpastor in meiner alten Gemeinde hat mal etwas Cooles gesagt. Er hat gesagt, wenn wir mal achten, in der Bibel, immer wenn Engel auftauchen, ist meistens ihr erstes Wort an die Menschen, fürchte dich nicht. Ja, eben, dann hat er noch gemeint, also wenn er an die Puttis, sagt man denen, glaube ich, die dicken, fußbackigen Babyengel, oder wenn da so ein Ding um den Kopf schwirrt, fürchte dich nicht, also... Ich glaube, die himmlische Realität ist durchaus imposanter als das. So, jetzt bin ich wunderschön abgeschweift. Ich möchte euch ein Bild zeigen von meiner letzten Predigt. Für die, die da waren, die erinnern euch vielleicht daran. Kurz Zusammenfassung, was meine ich mit dem? Die Grafik soll aussagen, in Jesus Christus, darum ist das Kreuz in der Mitte, überlappen sich Himmel und Erde. Königreich von dieser Welt, wo wir drin leben, und Königreich Gottes überlappen sich in Jesus Christus. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann stehen wir quasi zwischen diesen zwei Welten. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid noch in dieser Welt, aber ihr seid nicht mehr von dieser Welt. Das trifft auch auf uns zu, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Wir leben in dieser Welt, aber unseren Auftrag, Das, was wir machen sollen, ist es, dass wir die Ordnungen vom kommenden Königreich Gottes, vom Himmel, von unserer Heimat, anfangen hier zu leben. Das ist Königreich Gottes bauen. Das passiert aber nicht einfach so. Ich glaube, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, ist das etwas, was wir uns immer wieder entscheiden müssen, zu machen. Im 1. Korinther 3, 11 bis 15 steht da dazu etwas. Da sagt der Paulus, denn niemand kann ein anderes Fundament legen, als das, das schon gelegt ist. Jesus Christus. Wer nun auf dieses Fundament aufbaut, kann dazu Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu oder Stroh verwenden. Am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jedes Einzelnen im Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Wenn es dem Feuer standhält, wird der, der es gebaut hat, Lohn empfangen. Doch wenn sein Werk verbrennt, wird er einen schmerzlichen Verlust erleiden. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der mit Mühe und Not einem Feuer entkommt. Was will uns die Bibel da sagen? Zuerst einmal, der Paulus redet da mit gläubigen Leuten. Er redet da mit Menschen, die Jesus kennen und mit ihm unterwegs sind. Es geht da nicht ums Höllenfeuer oder so irgendetwas. Und der Paulus redet um ein Fundament in Jesus Christus. In dem, wenn wir auf dem, was Jesus tun hat, aufbauen, dann ist es uns möglich, dieser Sinnlosigkeit und dieser Trennung von Gott, dieser Mülldeponie ein für alle Mal zu entkommen. Mein zweiter Punkt zum Thema Hölle. Wenn wir Jesus einladen, in unser Leben zu kommen, unsere Sünde zu vergeben, das heisst, uns mit Gott zu versöhnen, eben die Trennung von Gott aufzulösen. Dann entgehen wir dem Schrecken ohne Ende. Dann entgehen wir der Gehenna. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann lade ich dich ein zum Südabend machen. Du darfst das für dich machen. Wenn du nicht weißt, was du machen musst, dann darfst du dich an die Person wenden, die dich hier eingeladen hat. Oder du darfst nachher auf eine Person im grünen T-Shirt in der Lobpreiszeit zugehen. Die Personen stehen dann dort hinten. Ich stehe auch dort hinten, aber ich habe kein grünes T-Shirt an. Und darfst du auf jemanden für uns zukommen. Das Fundament in unserem Leben ist Jesus Christus, sagt der Paulus. Er sagt aber, dass man auf dem Fundament verschieden aufbauen kann. Und dann steht, am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jedes Einzelnen im Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Gericht ist etwas Positives. Aus dem Grund. Gericht, Gott haltet nicht Gericht, weil er ein Interesse daran hat, jemanden zu bestrafen. Gott haltet Gericht, weil er Gerechtigkeit will wiederherstellen. Gericht ist der Moment, wo Gott Gerechtigkeit wiederherstellt. Wir alle wünschen uns auf eine gewisse Art und Weise Gerechtigkeit. Und irgendwann wird die Person, Gott, er, der Gerechtigkeit ist, wird sie wiederherstellen für uns alle. Und in dem Gericht wird, es heisst, dass sich das, was wir gemacht haben, im Feuer wird müssen bewähren. Ich glaube, Feuer meint da nicht das Gleiche wie im Vers vorher. Es geht da eben nicht um Gehenna, um die Hölle, um das Feuer, das alles verzehrt, wie eben das Bild von dieser Mülldeponie. Es geht da um, ich glaube, wenn da von Feuer die Rede ist, dann geht es darum, dass Gott prüfen wird, was wir gebaut haben. Nicht nur auf welches Fundament, sondern was wir daraus gemacht haben, was wir darauf aufgebaut haben. Hat das, was wir gebaut haben, auch Ewigkeitswert? Oder haben wir nur eine ewige Grundlage bekommen und das, was wir haben gleich weitergebaut, wie wir vor dem geschustert haben in unserem Leben? Haben wir unser Leben in Jesus Christus gelebt oder haben wir einfach die Grundlage von Jesus geleitet bekommen und dann trotzdem unser Leben und unser Handeln wieder an dem ausgerichtet, was nicht Jesus meint und was nicht Jesus ist? Paulus sagt meiner Meinung nach in dem Vers relativ klar, dass die solide Grundlage, das solide Fundament im Leben, wo Jesus Christus ist, und niemand kann ein anderes Fundament legen, sagt er auch, dass das nicht einfach eine Garantie ist, dass alles, was darauf aufbaut, ist automatisch super und gut und toll ist. Es geht da nicht um Verlorenheit, okay? Das ist für mich ist der letzte Vers da so entscheidend. Das heisst, Person wird gerettet, aber wie jemand, der aus dem Feuer gerettet wird. Das heisst, was darauf aufgebaut worden ist, auf das Fundament, verschwindet wieder. So, sehr viel Theorie. Was heisst das für unser Leben? Was heisst das fürs Da und Jetzt? Ich glaube, wir sind grundsätzlich eingeladen, um nicht in dem Denken in das Leben, irgendwann kommt der Himmel und bis dann muss ich mich irgendwie so benähen, dass ich anständig bin. Ich glaube, wir sind heute berufen, um einen Lebensstil zu leben, der prägt ist, eben von dem neuen Königreich, von dem, was Jesus ist und was Jesus möchte. Und wir sind heute eingeladen, zusammen mit Jesus so ein Leben zu leben. Da geht es nicht darum, dass du Missionar oder Pfarrer werden musst. Wird meint oder andere vielleicht passieren. Aber da geht es darum, dass wir in unserem täglichen Leben, bei dem, was wir jeden Tag machen, dass wir in dem Sinne uns an dem ausrichten, wo wir merken, das möchte Gott. Das ist es, das ist das, was Jesus will. Ein aktuelles Beispiel. Ich habe am wir haben im Januar eine Mitarbeiterschule gehabt. Und etwas, was ich dort gesagt habe, ist, vergebt mir, ich sage es jetzt trotzdem, ist ja der Abendgottesdienst. Wenn du aus Spass und Freundlichkeit deinem Kollegen sagst, du bist schon verdammt zu einem Arschloch. Okay, gut, aber das ist etwas, was ich behaupte, das ist etwas, was nicht königlich Gottes widerspiegelt. Es geht da nicht um das Fundament bei der Person, die das sagt. Wenn das Fundament von Jesus gelegt ist, ist es gelegt. Ende, das ist gut. Aber wie man darauf aufbaut, ist entscheidend. Und ich glaube, das ist eine Einladung, um beispielsweise an unserer Sprache zu arbeiten. Wenn wir merken, dass wir eine Sprache haben, wo wir wahrscheinlich nicht so, wenn du so nicht mit Jesus selber wirst reden, dann red auch nicht mit den anderen Leuten so, die um dich herum sind. Oder wir haben letzten Montag eine Sitzung gehabt und ich habe ein Paper geschrieben, so einen Entwurf für etwas und dann nachher habe ich dort die Formulierung verwendet, wir möchten uns aktiv vor Gott positionieren. Und dann hat jemand gefragt, was meinst du mit dem, was heisst das? Und mit dem meine ich, als Beispiel, ein Negativbeispiel, wenn du ein Problem hast in deinem Leben, zum Beispiel mit einer Sucht, ist jetzt völlig egal, was es ist, von Zigaretten über Gaming bis zu Pornografie, ist völlig egal. Wenn du ein Problem hast mit einer Sucht, dann warte nicht, bis sich das Problem irgendwann von selber löst. Ein Gratis-Tipp, Probleme lösen sich meistens nicht von selber, sie werden nur grösser. Aktiv positionieren heisst, schaff dir Räume, wie die Versuchung für dich, um dieser Sucht nachzugehen, minimiert wird. Such dir Menschen, mit denen du einen Weg gehen kannst, wo du darüber reden kannst, wo du austauschen kannst. Orientier dich, mach das aktiv. Warte nicht darauf, bis Gott in Schall und Rauch und mit Posaunenschall auf keine Ahnung, auf irgendeinen Hügel da in der Nähe kommt und dir sagt, was du machen sollst. Wenn dir bewusst ist, dass du etwas hast in deinem Leben, wo nicht dem entspricht, wie es Gott möchte. Es geht nicht darum, jetzt zeige ich mit dem Finger auf dich oder irgendjemand zeigt mit dem Finger auf dich und sagt, du Sünder. Es geht nicht um das. Ich rede nicht von der Perfektion, sondern ich rede davon, wird aktiv. Fang an, dein Leben aktiv ausrichten an Jesus Christus. Weil das hat einen Ewigkeitswert. Bau auf dem Fundament, wo Jesus geleitet hat, die Sachen auf, wo Jesus in dein Leben möchte hineingeben. Das Gleiche gilt übrigens auch für Begabungen. Wenn du merkst, du bist sehr gastfreundlich zum Beispiel. Wenn du ganz etwas eine natürliche Gabe und ganz etwas, wo viele Leute hätten. Wenn du merkst, du bist eine gastfreundliche Person und du kommst so mit Leuten ins Gespräch, du hast die Fähigkeit, um Räume zu schaffen, wo Menschen sich gerne aufhalten und sich wohlfühlen, dann übe dich in dem. Lass die Leute ein. Schaff dir Räume, wo du das kannst. Wenn du merkst, du bist mega begabt für das, aber du hast keine Zeit dafür. Ich sage nicht, kündige deinen Job oder hör Studium auf oder so irgendetwas. Aber probier Räume zu schaffen, wo du das kannst trainieren, das kannst üben. Das ist das Wertvolle, was Gott in dich hineingelegt hat. In Jesus Christus hat Gott unser Fundament gelegt, wo Ewigkeitswert hat. Und wir können heute anfangen, mit ewig beständigen Materialien. Ich weiß, das ist ein abstrakter Gedanke. Mit ewig beständigen Materialien auf dem Fundament aufbauen in unserem Leben, indem wir unser Leben, unser aktives Leben immer mehr an Jesus anfangen auszurichten. Das ist nicht einfach Zukunftsmusik. Es ist wichtig, was wir heute machen. Die Bibel braucht noch andere Bilder für das. Ich habe für die, die im CP sind, ich habe auf dem Blatt für den CP habe ich noch andere Sachen aufgeschrieben. Es gibt zum Beispiel Jesus, wo das erzählt, ob du auf Sand oder auf Fels baust. Ich glaube, es möchte etwas sehr Ähnliches aussagen. Oder das Gleichnis von diesen 10 Dienern, die etwas von ihrem Herr rüberkommen und nachher damit wirtschaftet oder eben nicht. Das Gleichnis von den Talenten. Ich glaube, das sagt auch das aus. Wir reden immer davon, in der Welt einen Unterschied zu machen. Ich behaupte, so machen wir einen. Wenn wir unser Leben, wenn wir unseren Lebensstil aneignen, wo Gott ehrt, wo von Jesus prägt ist. Ein Lebensstil, den wir im Himmel fortführen können. Und wo uns selber und den Menschen um uns herum heute erlaubt, um ein Stück von dem Himmel zu schmecken. Ben, ihr dürft schon mal raufkommen.